Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Heute wieder die EM-Sonderreihe. Viele warten schon drauf. Wir hatten eine längere Pause, unter anderem auch, weil dieser Herr unser wirklich Stammgast im Bereich EM und WM-Turniere und überhaupt was Fußball angeht, momentan so gefragt ist, dass er so wenig Zeit hat. Aber wir haben endlich wieder mal was freischaufeln können an Zeit. Thomas Wagner, ein ganz herzliches Willkommen.
Ja, danke schön. Und es ist echt im Moment relativ viel. Seit ich auch wieder für Sky relativ regelmäßig was mache. Und durch die EM, du weißt es, ich war in Herzogenaurach oder bin ich. Ich war in Weimar jetzt beim Trainingslager. Nach der EM, ich werde Moderator im deutschen Lager sein für RTL und Magenta TV. Dann kommt noch Olympia in Paris. Also ja. Ich will mich nicht beschweren, aber es ist im Moment nicht ganz so leicht, Termine zu finden.
Das ist aber, wenn der Erfolg einem hinterherläuft.
Ja,
dann kommen natürlich auch
harte Arbeit.
Ja, genau. Also wollte ich gerade sagen, harte Arbeit seid ihr absolut gegönnt. Und wir sollten aber nicht so viel Zeit verplempern.
Genau.
Wir haben uns genug geschmust. Und jetzt geht es um die Europameisterschaft 1988. Und da wurde dieses Trikot, so viel ich weiß, uraufgeführt.
Ja, ne? Ja, genau.
Und 2 Jahre später gab es einen riesen Erfolg. Aber überhaupt, bis es zu dieser EM kam, Deutschland, das war ja auch ein bisschen politisches Geschacher, dem wir aber das Pokalfinale zu verdanken
haben. Ganz genau. Ja, weil es ging einfach darum, dass du nicht die Staaten des Warschauer Pakts, den es damals gab, noch verstörst mit dem Spielort Berlin. Es wurde zum Ausgleich ein Vorbereitungsturnier an Ostern gespielt. Ich glaube, da waren teilweise 20.000 Leute nur da, obwohl Argentinien da gespielt hat, ja. Schweden und die Sowjetunion. Und zum Ausgleich hat die Stadt und der Fußballverband Berlin das Pokalfinale bekommen. Das war erst auf 5 Jahre festgelegt,
ja. Dieses
Experiment. Es ist zum Glück heute so geblieben. Und
voller Erfolg.
Ne? Genau, Berlin war bald Spiel auch draus.
Ja, und das ist aber trotzdem langfristig, hat Berlin da viel mehr vom Profit.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Weil klar, ne, wird das von Turnier, das sind 5 Spiele oder was,
wenn es so. Frag mal nach in Kaiserslautern, was so ein Turnier und so ein Stadion kostet, ne?
Ja, ja. Okay. Zumal das ja damals auch noch ganz viel weniger Spiele gewesen wären oder ja. Gewesen sind, auf gut Deutsch gesagt, dann wäre für Berlin wenig drin gewesen. Was fällt dir sonst noch ein zu 88, wenn du so an den Zeitgeist denkst? Und
ja, es war also 80er Jahre, ich war am Wochenende jetzt in Norderney, da habe ich schön in der Disco 80er Jahre Musik gehört. Ich liebe die 80er, muss ich sagen. zum rein Fußballerischen, wir hatten über Derwall gesprochen. Beckenbauer wurde auf Schild gehoben von der Bild-Zeitung,
ja. Hat
sich da auch teilweise mit Paul Breitner gefetzt. Ist ja auch immer geil, wenn du die alten Dokus wieder siehst. Jetzt. Ja, und diese Heim-EM, ich will jetzt nicht sagen, dass es einen wahnsinnigen Boom ausgelöst hat. Es gab auch Spiele, die nicht so gut besucht waren, wobei wir hatten gute Fangruppen. Die Iren waren da, die Holländer waren da, die Engländer waren da, haben aber mal wieder enttäuscht bei einem Turnier.
Dreimal verloren.
Ja, ja. Wobei das Spiel gegen die Holländer zum Beispiel, dieses 1-3,
ja. Wo
sie nach dem Irland-Spiel schon unter Druck standen, es war ein fantastisches Fußballspiel, das in die eine oder in die andere Richtung aus hätte gehen können. Interessant ist, wenn du dir die deutsche Mannschaft anguckst, da war schon sehr viel drin, was 2 Jahre später Weltmeister wurde.
Ja.
Plus jemand wie Matthias Hergert, für mich ein wunderbarer Fußballer. Also eigentlich fast der Erste, der so überhaupt auf der Libero-Position so ein bisschen an Franz erinnert hat.
Spitzname Herrgott.
Ja, ja, genau. Hat ja auch Traumtore geschossen, Pokalsieger mit Uerdingen, immer ein ganz ruhiger Typ. Spielt heute noch bei Schalke in der Traditionsmannschaft, ich habe ihn letztes gesehen. Dann war Wolfgang Rolf war noch dabei.
Ja.
Uli Borowka hat zum Beispiel gespielt,
ja.
Auch das, aber es waren in großen Teilen war schon die Mannschaft und ja, im Nachhinein wird ja auch immer so ein bisschen gesagt, ja, zu Hause gehen die Niederlande ausgeschieden, also wenn du mal ganz auf die Fakten guckst, du bist in der Vorrundengruppe gegen Dänemark, Spanien und Italien weitergekommen, du hast ein Halbfinale auf Augenhöhe den Niederlanden geliefert, also deshalb, wie sagt Rudi Völler oder Jürgen Klinsmann immer, wenn man in den letzten 4 ist, kann ein Turnier kein Misserfolg sein. Ich muss aber sagen, was mir bei dem Turnier auffällt, ist, wie auch im Nachhinein über Szenen gesprochen wird. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, Eike Immel hätte diesen Ball halten müssen von Van Basten. Für mich unmöglich. Und man muss mal sagen, wer der Verlierer des Spiels eigentlich war, ist Jürgen Kohler. Der verschuldet den Elfmeter zum 1-1 und kommt einfach zu spät gegen Van Basten. Weil er ihn aber 2 Jahre später im Achtelfinale ausschaltet,
ja. Ist
Jürgen Kohler Fußballgott, ja auch für all das, was er geleistet hat, sicherlich zu Recht. Aber dieses Halbfinale, wenn man sich darüber identifiziert, den besten Stürmer des Gegners rauszuholen, Das ist auch eine coole Niederlage.
Definitiv eine coole Niederlage gewesen, damals auch noch beim FC. Dann ist ja dann 89, ein Jahr später, ist er dann zu Bayern München gewechselt.
Genau.
Vielleicht fangen wir doch noch mal ein bisschen von Anfang an an. Wir gehen jetzt nicht mehr auf die Qualifikation durch. Deutschland war ja eh bereits qualifiziert, damals war das noch so. Aber es gibt so eine Sache, die mir auch noch einfällt, zeitgeistmäßig. Kannst du dich noch ans Maskottchen erinnern?
Bernie? Oder?
Bernie,
ja. Genau. Der war ja so erfolgreich, dass er 92 dann auch noch da war in Schweden.
Ja, der hieß dann aber anders.
Ja, ja, klar. Aber ja.
Den hat man einfach übernommen.
Genau.
Und das war wirklich für mich eines der schönsten Maskottchen. Ich habe allerdings auch einen persönlichen Hintergrund. Meine Mutter heißt Bernhardine.
Ah, okay.
Aber seit Kindheitstagen Bernie.
Ja.
Und dann habe ich damals zu meinem Vater, Mensch, du hast doch, du gibst doch überall diese Stoffhasen, ja, den mit Bernie habe ich natürlich einen besorgt. Den haben wir heute noch.
Toll.
Den hat sie da immer noch und den werden wir zur Europameisterschaft wieder auspacken.
Ja.
Jetzt in diesem Jahr und hoffentlich bringt es was, dass wir diesmal weiter kommen, aber wir werden sehen. Das war am Rande. Natürlich gab es damals auch eine ziemliche Hooligan-Diskussion. Das war ja auch die 80er, das Zeitalter der Hooligans. Und man hatte auch Angst vor den Engländern, muss man klar sagen. Aber ich habe gesagt, kleinere Sachen ist gar nicht so viel passiert.
Man hatte Angst, weil sie ja im Europapokal nicht mehr reisen konnten, dass sie dann diese Bühne ausnutzen. Ja, ja, ja. Aber es ist zumindest in Erinnerung, ich meine, man kennt ja die Polizeiberichte auch nicht, ist es da eigentlich relativ ruhig geblieben.
Ist relativ ruhig geblieben und am Ende, sage ich mal, ist es dann auch alles gut gegangen. Nicht gut gegangen ist es für Frankreich. Der Titelverteidiger war nicht bei der EM. Die haben eine grausige Quali gespielt.
Ja, damals mit 8 Mannschaften, das war schwierig, überhaupt dahin zu kommen. Genau,
ja, ne? Ich meine, wir hatten ja vorher die ganzen Europameisterschaften, wo es sogar nur 4 waren.
Ja, ja.
Aber auch das mit den 8 Mannschaften, das war schon hart, da überhaupt das zu schaffen.
Ja.
Die Iren haben es geschafft.
Genau.
Und die hatten natürlich ihr Erlebnis schlechthin. Die haben die Engländer
Ray Houghton
6 Minuten
in Stuttgart.
In Stuttgart. Und dann haben die Stuttgart eigentlich fast
leer gesoffen.
Ja.
Das kann man einfach so sagen. Aber auf eine friedliche Art und Weise. Und Jackie Charlton war ja der Baumeister.
Ja.
Der ist hier angetreten und er hat geforscht, wo hat jemand einen irischen Schäferhund? Also wirklich so. Ne? Der hat all die Spieler, die jetzt irgendwelche englischen Vorfahren hatten, also nee, die Engländer waren, aber irgendwo eine irische Oma mal oder einen irischen Cousin zweiten Grades, die hat der alle gescoutet, die aber selber für keine andere Nationalmannschaft gespielt haben. Und diese wilde Horde hat dann wirklich mit riesigem Herzen, tollem Fansupport, aber auch mit echt ein paar guten Fußballern,
ja,
waren die eigentlich bis zur 83. Minute des letzten Spiels, waren die auf Halbfinalkurs.
Richtig.
Bis dann dieses abgefälschte Ding von Kuhmann kieft auf den Kopf, das ist eigentlich fast noch abseits, weil da steht irgendeiner noch und Paddy Bonner streckt sich danach. Ne?
Ja, ja.
Aber geiler Farbtupfer.
Ja, war auf jeden Fall schön. Die haben richtig was reingebracht in diese EM. Es waren ja noch die alten Stadien, sage ich mal. Es
ja
war noch nicht so dieses hochmoderne. Ich kann mich auch an die Eröffnungsfeier erinnern, wo dann auch noch so eine Trachtenkapelle durchlief. Also es war so alles mehr oder weniger noch ein bisschen piefig, kann man sagen.
Ja.
Es hatte noch so ein bisschen 70er-Jahre-Charme, obwohl wir da den 90ern ja schon sehr nah waren. Egal, auf jeden Fall, die Deutschen haben eigentlich ganz gut begonnen. Also übrigens im Tor, du hast es eben schon gesagt, Eike Immel, das hat er natürlich auch Toni Schumacher zu verdanken, dank seiner schriftstellerischen
Fähigkeiten
hat er sich ja, der wäre ja definitiv noch geblieben,
ja,
der war ja damals immer noch.
Und Immel seinerseits ist dann nach dem Turnier, als dann Ilke eine Chance bekommen hat von Franz Beckenbauer, frackig zurückgetreten nach nur 19 Spielen.
Riesenfehler.
Ja, ja, Riesenfehler. Hat er ja auch immer zugegeben. Hat aber für mich ein ordentliches Turnier gespielt.
Eigentlich ja. Und wie gesagt, am Tor konnte er nichts machen.
Ja.
Und er hat sich im Prinzip da selbst rausgenommen. Warum er da zurückgetreten ist, habe ich auch nicht verstanden. Aber dann war der Weg frei für Bodo Ilkner, der das dann 2 Jahre später nutzen konnte, weil das wäre normalerweise Immels WM gewesen.
Auf jeden Fall, ja.
Kannst du davon ausgehen. Ja, was haben wir sonst noch? Ja, die Hoffnungen ruhten sehr auf einen Matthäus, dass der dann nicht mal den Durchbruch schafft. Weil der war noch nicht so der
ganz Aber es gab ja ganz große Diskussionen um Lothar Matthäus nach dem 87er Finale, was sie mit den Bayern gegen Porto verloren haben. Bei den wichtigen Spielen ist er nie da.
Ja.
Also das, was es dann später über Andi Möller gab. Also das ist immer ganz komisch, dass die Spieler, die irgendwo immer da waren, während ihrer Karriere eigentlich immer kritisiert werden. Und im Nachhinein heißt es dann so, oh, das waren die Weltklasse-Spieler. Ja, Matthäus hat ja 86 noch Manndeckung gegen Maradona im Finale gespielt und sollte jetzt 88 der Spielgestalter sein. Rudi Völler war lange verletzt. Der kam dann eigentlich erst im letzten Vorrundenspiel gegen die Spanier mit 2 Toren so richtig im Turnier an. Ja, und gab dann auch die Diskussion nach dem Halbfinale, weil die Holland-Fans das Volksparkstadion fast eingenommen haben und die schwarze Serie von deutschen Spielen in Hamburg ist eigentlich weitergegangen, gegen die DDR damals verloren, wobei viele sagen ja, das war die entscheidende Niederlage zum Titel mit der leichteren Gruppe. Ja, und 88 Ja, und dann noch das unangenehme Bild von Ronald Koeman, ne, gegen Olaf Thon.
Kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen. Ich würde gerne noch auch über Olaf Thon reden. Der war ja auch so ein Hoffnungsträger, ne, der seinerzeit...
Kopfballtor gegen Dänemark.
Ja, ja, genau. Und dann noch in Schalke.
Ja, ne? Mit also 1,63 gefühlt, ne?
Ja, ja, ja. Also das erinnert an das Champions-League-Finale dieses Jahr. Ja. Aber der war ja ein bisschen größer. Also wie auch immer, es war auf jeden Fall richtig was los. Und vor allen Dingen gab es eine Riesendiskussion im Vorfeld um die Olympia-Auswahl. Das war seinerzeit damals die Lieblingsmannschaft der Deutschen. Ne? Genau. Also man hat damals, da war ja unter anderem Klinsmann auch drin.
Richtig.
Da war Hässler drin. Da
Bronze
war,
geholt. Ne? Also
die waren damals richtig für
Furore. Wir haben damals das Halbfinale im Elfmeterschießen, glaube ich, in Brasilien verloren. Ganz tragisch.
Ja, ja, ganz knapp.
Genau, genau. Ja, aber da waren viele Spieler dabei, wie du sagst, die man eigentlich gesagt hat, holt die doch schon mit, auch zur EM.
Ja, das hat man dann bei Klinsmann gemacht. Mhm. Hässler zum Beispiel nicht, aber mhm. Klinsmann war schon dabei. Und also das hat auf jeden
Wobei Fall... Wobei der Abfolge erste EM auch, und dann Olympia. Ja, klar, Wuttke war auch im Kader. Ja, klar. Eckstein auch im Kader zum Beispiel. Ne?
Das sind ja alles Namen.
Ja, ja, klar.
Also einerseits so Richtung 90er schon so ein bisschen
Weltmeister. Aber auch eine Wahnsinnsbreite eigentlich im Kader. Ne?
Und dann aber auch sehr viele 80er Jahre Fußballer noch, die wir gerade genannt hat, die Namen. Das war eine interessante Sache. Gegen Italien ging es ja dann gleich. Das war ja auch fast schon ein Schlüsselspiel. Das durftest du auf keinen Fall verlieren. Ist am Ende 1-1 ausgegangen. Kannst du dich noch erinnern, wie Walter Zenger diesen Schrittfehler gemacht hat?
Ja, genau.
Also, prima. Das wird ja eigentlich kaum noch gepfiffen, aber auch damals nicht.
Ja, ja.
Also, und da macht er diesen Schrittfehler und gab den indirekten Freistoß im
ganz genau. Frau. Und Herger übrigens auch der Fehler zum 0-1.
Hat man ihm auch übel genommen.
Ja, 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 aber dann hat er dann, hat sich danach im Turnier aber dann auf jeden Fall gesteigert. Ja, 1-1 war zumindest ein Schlüsselspiel dann für beide, auch dass beide halt die Spanier auch bezwungen haben. Ne?
Die Spanier natürlich auch dann, das war dieses, was ich ja eben schon gesagt, ein Spiel des Rudi Völler einerseits, weil er die beiden Tore gemacht hat. Für mich war es aber auch das Spiel des Lothar Matthäus, der eigentlich zum ersten Mal, also eigentlich war er schon in Rom-Form,
ja.
Also in Mailand-Form, muss man schon fast eher sagen, hat er ja das zweite Tor, glaube ich, per Hacke vorbereitet.
Ganz genau.
Von dem ganzen Platz gelaufen und dann per Hacke.
So ein Antritt wie gegen Jugoslawien 90 da.
Ja,
ne?
Das hat er sehr daran erinnert. Ja. Das war, also das war praktisch sozusagen der Anfang seiner Phase, wo er sich dann auch immer mehr durchsetzen konnte. Das hat noch nicht die ganze EM geklappt, aber zumindest in einigen Spielen. Und das war natürlich dann das wichtige 2-0, nachdem man die, wen haben wir geschlagen? Die Schotten? Die Dänen, die auch nicht mehr die Dänen waren, die sie mal waren. Ne?
Genau.
Also das hatte da in dem Moment, waren sie ein relativ einfach geschlagener Gegner. 2-0, das Tor von Olaf Thon haben wir eben erwähnt. Wie komme ich auf die Schotten? Ja, egal. Es ist manchmal so. Ja, dann gab es die andere Gruppe, da will ich jetzt gar nicht so viel drüber reden, weil wir können trotzdem mal einen Blick reinwerfen. Da gab es nämlich auch das Endspiel schon als erstes Erstrundenspiel.
Ganz genau.
Die UdSSR damals noch.
Vasili Rath.
Das 1-0 geschossen in Köln, hier um die Ecke gegen die Niederlande. Und das wurde dann später auch das Finale. Die Russen waren gut, also die UdSSR.
Ja, 86 schon bei der WM sind sie ja damals in einem dramatischen Spiel gegen Belgien ausgeschieden. Das war ja eigentlich die Vereinsmannschaft von Dynamo Kiew plus Rinat Dasajew, ne? Der ja eigentlich auch zum besten Keeper des Turniers, glaube ich, gewählt wurde.
Ja.
Ja, und in der anderen Gruppe tatsächlich war es dann... bis zum letzten Spieltag spannend, weil die Holländer also diese Auftaktniederlage praktisch hinterherlaufen mussten.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Die Engländer haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ja, es war das Turnier des Marco van Basten, der ja oft verletzt war, aber das war wahrscheinlich die besten Wochen seiner Karriere.
Es war ja sowieso die große Zeit des AC Mailand und die große Zeit halt von van Basten, Rijkaard und Gullit. Also was die da auch nach der Auftaktniederlage haben die ja doch schon ganz schön für Furore gesorgt, die waren schon richtig stark.
Definitiv. Also da waren ein paar gute Mannschaften dabei, unter anderem, wie gesagt, auch die Russen, die ja dann im Halbfinale die UdSSR, die Italiener geschlagen haben. Und im Finale hat ja Belanov sogar noch einen Elfmeter verschossen.
Ja.
Also da waren eigentlich die UdSSR auf Augenhöhe. Aber das war dann einfach so ein Turnier. Die Niederlande hat ja so viel Pech bei großen Turnieren auch schon gehabt.
Ja.
Wenn du 74, 78 und sowas denkst. In dem Jahr haben sie einfach auch das Glück gehabt, dass du als Champion brauchst.
Sie wurden ja auch lange das Vizekusen der Länder genannt. Mhm. Das hat sich jetzt beidseitig erledigt. Ja. Also auf der einen Seite natürlich, was Holland angeht. Und natürlich erst recht jetzt gerade aktuell, was Leverkusen angeht. Du hast das Halbfinale angesprochen gegen die UdSSR. Oder gegen Italien besser gesagt, wo die UdSSR sich da relativ platt durchgesetzt hat. Die Italiener waren da chancenlos. Italiener hatten damals noch nicht, ja, so die ganz große Team war es nicht.
Ja, es war aber schon vorne mit Vialli und Mancini und sowas. Da waren auch schon viele von der 90er-Mannschaft dabei. Man hatte, ich weiß, im Turnier hieß es dann eigentlich, oh, die Italiener muss man beachten. Also das war schon vom Halbfinale, war viel Qualität drin in allen vier Mannschaften.
Aber sie konnten sie nicht richtig umsetzen.
Na, klar, aber das war dann ein Spiel halt, was du gegen die UdSSR verloren hast.
Ne? Am Ende ist es dann wirklich nur das eine Spiel gewesen. Ja, und dann, wir haben das schon mehrfach angesprochen, das Halbfinale gegen dann die Holländer, Deutschland gegen Holland in Hamburg, auch schon erwähnt, 2-1. Man ging ja sogar noch in Führung durch einen, wie ich fand, auch verdienten Elfmeter, ja, den Matthäus verwandelt hat, auch da schon Verantwortung übernommen. Dann hast du eben den Elfmeter angesprochen, Jürgen Kohler verschuldet ihn, war es denn einer? Also ich fand es immer sehr fragwürdig.
Gut, aber ich glaube, da sollten wir, wenn wir Hölzenbein 74 holen, sollten wir in so eine Argumentation nicht mit dem Niederländer einsteigen.
Okay, das war einer, dann war der wohl auch einer.
Ja, genau.
Das ist doch, glaube ich, jetzt so viele Jahre
später. Frank Mill übrigens noch in der Startformation gewesen in dem Spiel,
genau,
im Halbfinale.
Richtig, ja, der hat überhaupt, Beckenbauer hat vor diesem Halbfinale, glaube ich, sehr viel Aufstellungseskapaden betrieben. Das hat, glaube ich, auch die Holländer ein bisschen verärgert. Also Rinus Michels damals, ja, der große Rinus, damals auf der anderen Seite wieder tätig. Er war zwischenzeitlich in Köln und in Leverkusen. Köln letzten Titel geholt, nur mal erwähnen. Ja, also was auch immer, es war auf jeden Fall sehr viel Feuer drin und natürlich danach erst recht, als die Holländer dann das Spiel dann 2-1 gewonnen hat. Die Aktion wurde bereits angesprochen. Kohler kommt einfach einen Schritt zu spät. Punkt.
Punkt. Aber man muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt zuletzt mal eine Doku über die WM 74 gesehen, wo sich ein deutscher Journalist damals ins Teamhotel der Holländer eingeschleimt hat. Das wissen viele, glaube ich, gar nicht. Und nach dem Sieg oder vor dem Spiel gegen die Brasilianer haben die gefeiert ihren Einzug unter die letzten vier, obwohl es ja kein Halbfinale gab. Und Cruyff war mit zwei oder drei Teamkollegen, diesem Journalisten und zwei Mädels im Pool, wo noch nicht mal groß was gelaufen ist. Und der hat dann in der Zeitung, ja, Cruyff badet nackt und sowas, hat er das, und Cruyff hatte Riesenprobleme, seine Ehe überhaupt zu retten.
Ja, ja.
Und dann haben die Holländer gesagt, das gibt's doch gar nicht, wie wir hier vorgeführt werden und so. Und dann, ich meine, das ist ja nur eine lustige, was heißt, für Cruyff war es wahrscheinlich nicht,
ja,
lustig.
Für die war's nicht ganz
lustig. Überhaupt nicht lustig. Ein bisschen, also schon hart. Aber natürlich waren da noch viele Spieler, Wim van Hanen drin, der ist ja nicht mal zum Bankett gegangen, weil er gesagt hat, bei den Deutschen gehe ich da nicht hin,
ja,
weil seine Großeltern sind oder sein Opa ist gestorben im Krieg. Also da war, das war schon eine andere Zeit als heute.
War eine ganz andere Zeit und vor allen Dingen, man muss auch sagen, dieses Spiel in Hamburg war dann auch eigentlich der eigentliche Beginn einer wirklich langjährigen Rivalität, die nicht schön war.
Also, ja.
Da war es teilweise, ging es drüber hinaus. Ne? Und
ja,
das fing ja auch nach dem Spiel in Hamburg an, dass die Niederländer gewonnen hat, am Ende irgendwo auch verdient, klar. Und aber Beckenbauer-Puppen, die aufgehangen worden sind, durch Holland getragen. Die haben den Sieg natürlich gefeiert, ja, als hätten sie, wer weiß was, gewonnen. Ich will da gar keine Analogien herstellen. Aber es war sehr viele Ressentiments damals noch da. Und das hat sich ja dann kulminiert zur WM 90. Da hatten wir ja Holland übrigens als Gegner in der Gruppe. Ne? Also
im Achtelfinale.
Ich rede von
so der in der Qualifikation. Ja.
Da war es nämlich auch zweimal. Mhm. Ne? Zweimal unentschieden und da war auch richtig was los. Ne? Das war die Zeit, wo ich mir das Trikot gekauft habe. Deswegen weiß ich das noch. Und dann gab es dann halt dann 90, das wissen wir alle, kam es ja dann fast zu einer Eruption und am Ende dann zum großen Achtelfinalsieg der Deutschen. Also das hat alles da so ein bisschen seinen Anfang genommen.
Definitiv.
Und natürlich 74, das war dann der ursprüngliche Auslöser. Ja, dann Holland im Finale, machen wir es kurz, ein relativ sicheres Spiel.
Wie gesagt, Belanov, ich habe die ganzen Sachen hier schon reingeschmissen, hat den Elfer verschossen.
Ja.
Es war letztlich verdient, aber es hätte auch knapper werden können mit diesem Jahrhunderttor.
Ich wollte gerade sagen, das Tor muss man natürlich huldigen. Ne? Es ist das eines der schönsten Tore aller Zeiten.
Also tatsächlich finde ich, weil... Also das hört sich jetzt doof an, weil es ist natürlich ein Traumtor.
2-0 durch Van Basten.
Aber das Sajew, der hat ja den Arm eingeschubt, dann zuckt er so zurück,
ja,
weil es so unerwartet ist. Aber von der reinen Ästhetik des Tores ist es natürlich ein Traumtor. Aber ich habe schon schönere Winkelschüsse gesehen. Es ist, glaube ich, der Winkel, aus dem er schießt einfach.
Ja, ja, klar, ist ja quasi, ja, dann von außen fast. Ne? Also das war schon ein ziemliches Ausnahmetor, definitiv. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es das schönste Tor aller der Zeiten war. Ich denke, da ist Diego Maradona gegen England noch.
Genau. Das müssen wir mal beim anderen Mal besprechen.
Machen wir auch noch mal.
Wir quatschen uns eh fest. Ich habe
ja
nicht so,
genau,
viel Zeit, aber ich merke deine Begeisterung, weil du dir das Trikot gekauft hast.
Genau, das hast du gut erkannt und deswegen gehen wir aber jetzt rüber und schließen die EM 88 ab. Die Niederlande hat verdient gewonnen und deswegen gehen wir jetzt rüber zur Europameisterschaft 92. Ich glaube, da ist für dich persönlich eher was drin. Du bist nämlich da gewesen.
Ich war da. Ich war tatsächlich Halbfinale und Finale da und was man sich gar nicht vorstellen kann, ich habe auf dem Schwarzmarkt für diese drei Spiele 145 D-Mark bezahlt. Also das sagt alles, was es, wie das war. Es war damals, die Europameisterschaft wurde schon größer, aber es war immer noch keine, gefühlt von dem Auftritt und Panini-Heftchen, noch keine WM. Und trotzdem, ich habe das Spiel letzte Mal, kommen wir auch noch hin, das Finale nachkommentiert, es ist dann in der Verklärung, ist es schon teilweise anders, ja, als die Realität.
Arbeiten wir uns langsam ran, wir nehmen uns dafür ein paar Minuten Zeit, ich habe ja eben so viel 88 gequatscht, deswegen machen wir es hier ein bisschen kürzer, weil die Vorrunde aus deutscher Sicht, die war ja jetzt auch nicht so berühmt. Ne? Also man hatte die GUS, also der Nachfolge von der UdSSR, die übrigens keine Flagge hatte und keine Hymne. Ja. Also das war auch bemerkenswert. Wir müssen natürlich auch gleich noch über die Dänen und die Jugoslawen reden, aber erstmal das. Und dann gab es das erste Spiel der Deutschen, das sah gar nicht gut aus.
Nee, da war ja Thomas Hessler, der zum besten Spieler des Turniers nachher gewählt wurde, hat einen Freistoß reingemacht, glaube ich, in der 92. Minute, nachdem wir uns lange brutal schwer getan haben.
Ach, den Arsch gerettet.
Berti Vogts wurde ja mit Franz Beckenbauer, mit den Worten, mit den Spielern aus der DDR und als Weltmeister werden wir auf Jahre unbesiegbar sein.
Die auch erstmalig dabei waren, ja.
Genau, danke nochmal an Franz, hat Berti dann gedacht.
Er wird sich bedankt haben.
Genau, ins Turnier gejagt und ja, war die gejagte Mannschaft. Du hast dann auch gemerkt, dass junge Spieler reingedrängt haben wie Effenberg. Das war natürlich nicht einer, der sich nur in die Ecke gestellt hat. Der wollte direkt Führungsaufgaben. Ist übrigens auch ins EM-Turnier gewählt worden.
Ja.
Also diese EM wird ja viel schlechter aus deutscher Sicht erzählt. Lag an diesem Eröffnungsspiel und dass wir von den Holländern vorgeführt wurden in Göteborg 3-1. Das war echt brutal.
Ja.
Und dann haben uns die Schotten ja den Arsch gerettet, weil sie gegen die GUS gewonnen haben. Die Vorrunde war schwierig, aber ich finde Halbfinale und Finale waren völlig okay.
Ja, dann lass uns doch mal über die Dänen reden. Warum waren die da? Das ist ja die uralte Geschichte, die wir natürlich hier nochmal widerlegen wollen. Nein, die waren nicht alle am McDonalds-Stand.
Aber die waren noch nicht alle im Urlaub.
Ja, sie wurden dann natürlich schon etwas überraschend. Dann
ja, aber sie
10 Tage vom Turnier
beginnen. Ja, ja, aber sie hatten noch ein Freundschaftsspiel mit der Nationalmannschaft.
Ja.
Und dann wurde 10 Tage vorher wurde Jugoslawien ausgeschlossen. Ich glaube, ich mit 14-2. Und die Dänen hatten 13-3 Punkte. Also es war relativ knapp.
Ja.
Die Jugoslawen hatten mit Roter Stern Belgrad ein Jahr vorher den Landesmeistercup gewonnen. Und wir haben immer schon über die Tragik der Jugoslawen noch gesprochen. Das wäre wahrscheinlich die Mannschaft gewesen, die einer der absoluten Top-Favoriten gewesen wäre.
Riesentruppe mit Prosinecki, mit
Stojkovic.
Also das war schon
Wahnsinn.
Irrsinn, was die da aufgeboten haben. Und das war natürlich auch ein bisschen tragisch.
Ne? Genau, total tragisch. Und muss man sich auch fragen, was war da? Da wurde dann ein Exempel statuiert. Die Mannschaft war schon da. Die wussten gar nicht, wie sie da zurückkommen sollten. Ja. Also eine Tragik auch für die Jugoslawien.
Da gab es auch keine Flüge mehr nach Jugoslawien. Die mussten gar nicht, wie sie zurückkommen
sollen. Ja, genau.
Die auf den Kosten sitzen, all das.
Ne? Aber die Dänen selber waren, Richard Møller-Nielsen war total umstritten, der Nationaltrainer. Die beiden Brüder Lautrup waren zurückgetreten. Michael Lautrup blieb dabei, Brian kam zurück.
Ja.
Ist auch eine Tragik um Michael Lautrup praktisch. Ne?
Ja, absolut.
Ja, und dann hat er einfach nur gesagt, komm, wir versuchen uns in Shape zu bringen. Und sie haben das erste Spiel unentschieden gespielt damals. Ich glaube, gegen die Engländer war es. Und dann haben sie gegen die Schweden sogar verloren. Aber mit dem letzten Sieg gegen die Franzosen das Ding einfach gedreht.
Richtig, die Franzosen damit raus. Und
jedes Qualifikationsspiel gewonnen hatten mit Michel Platini.
Ja.
Große Enttäuschung.
Das ist natürlich auch der Hammer. Ne? Aber gut, das ist halt dann, wo ist der Fußball? Die Zeit war weitergegangen. Die Franzosen konnten nicht mehr so ganz mithalten. Und dann kam es ja dann zum berühmten Halbfinale, dann Deutschland gegen Schweden.
Genau, da war ich dann das erste Mal
im Stadion.
Es gibt ein Buch von
Harry. Foto von
mir. Genau, ich habe es dir, glaube ich, mal gezeigt, das Harry Valerian EM-Buch und vorne im Einklapp ist es drin. Wir saßen direkt hinterm Tor. Leider ist uns da das Auto aufgebrochen worden. War wahrscheinlich auch nicht ganz so intelligent, während im Halbfinale mit deutschem Kennzeichen dazu. Zu parken.
Ich glaube, ihr hattet auch ein paar Paletten Bier dabei, oder?
Ja, die hatten wir aber schon zum Glück ausgetrunken. Das war
immerhin
bei der Überfahrt. Wir kamen damals, die deutschen Hooligans haben sich sehr schlecht aufgeführt in der Vorrunde. Wir kamen auf den Campingplatz nach Halmstad, Midsommar, das ist ja das größte Fest der Schweden. Und es waren nur Schweden, Dänen und Holländer auf dem Campingplatz. Wir waren das einzige deutsche Auto und haben wirklich so gedacht, wie werden die uns jetzt empfangen? Und wir hatten die Fähre mit allem, was wir beladen durften, an Bier und Schnäpsen vollgemacht. Und
auch viele Freunde, oder?
Viele Freunde. Es gab sogar die ganz kuriose Szene, die kann man wirklich mal erzählen. Ich war mit einem meiner besten Freunde da und der fand so eine Schwedin wirklich bildhübsch und hat sie ein bisschen in die verguckt. Das Ding war eigentlich nur, die war mit ihrem Freund da.
Oh.
Aber ich habe den dann mit Apfelkorn abgelenkt. Und
so. Wie das Freunde so machen.
Ja, genau. Und so kam mein Freund dann doch irgendwie zu seinem Ziel auch irgendwie noch. Aber ich hatte das Gefühl, dem anderen war das auch egal.
Aber du hast dich dann wirklich gerne geopfert.
Ich habe mich sehr gerne geopfert. Also ich muss sagen, ich habe noch nie so viele schöne Menschen gesehen und die Tage in Göteborg und so, das war Wahnsinn. Das war vergessen, sagen. Ne? Unvergessen, man, ja. Man war jung, man war 20, das war eine schöne. Ich habe mich ja auch nachher als Europameister gefühlt.
Ja, ne, irgendwo schon. Und dann ist man ja sogar ins Finale gekommen. Durch dieses Spiel, wollen wir nicht ganz vergessen, war ja so sehr viel hin und her. Aber die deutsche Mannschaft hat es am Ende 3-2 gewonnen.
Genau, im Rasunda-Stadion, im Altehrwürdigen in Stockholm.
Wieder ein Freistoß von Hessler.
Ne? Wieder ein Freistoß von Hessler. Karl-Heinz Riedle, der ja auch Torschützenkönig wurde nachher, ein sehr gutes Turnier gespielt. Praktisch anstelle von Rudi Völler, der ja auch wegen Verletzung nicht dabei war. Und insgesamt doch, die Schweden haben sich gewehrt. Thomas Brolin, das war ja der Volksheld bei denen. Und man hat echt gegen den Gastgeber eine richtig ordentliche Leistung geboten. Ja,
Larsson hat, glaube ich, auch drei Tore gemacht.
Genau.
Auch mit Torschützenkönig geworden. Das waren, glaube ich,
4. Nee, ich glaube, es war Brolin tatsächlich, der das war.
Echt?
Ja. Nein,
Larsson nicht?
Nee, das war, da kannst du nochmal nachgucken, da bin ich mir fast sicher. Der Larsson, ein dänischer Larsson war das. Ja. Henrik Larsson. Nee, nicht Henrik, den hast du ja gerade genannt.
Ich war bei den Schweden gerade.
Ja, aber es gab einen dänischen Spieler, der auch so viel hatte, und Riedler wurde nachher halt wegen der Assists wurde der dann Torschützenkönig.
Okay, wir klären das auf jeden Fall noch, aber definitiv im Finale ist Deutschland dann gelandet durch dieses 3-2 nach dem Holland-Erlebnis. Vielleicht ganz kurz noch ein paar Sätze dazu. Das Spiel war zwar dann letztendlich nicht mehr entscheidend, aber das war schon ein erheblicher Rückschlag. Da hat man eigentlich auch gesehen, dass da noch einiges im Argen war.
Ja, zum Beispiel Manny Binz, der ja eigentlich ein riesen Libero war, 92 mit Frankfurt auch so bitter die, den Meistertitel verloren hat, der wurde ja danach geopfert von Berti Vogts, der musste raus. Dann kam Helmer, glaube ich, als Innenverteidiger praktisch so der Abwehrkette rein. Ja, da wurden wir richtig vorgeführt. Also das Spiel hätte 5-6-1 ausgehen können.
Vor allem der ersten Halbzeit.
Okay, genau.
Ganz extrem. Der zweite
die Schotten, ein bisschen. Ja, besser. Die Schotten haben uns dann gerettet gegen die GOS.
Ja.
Und im Halbfinale sind übrigens die Niederlande gegen Dänemark. Kniescheibenbruch, Henrik Andersen, was für Bilder. Kim Christofte, der den entscheidenden Reim hat, der schnellste Libero, den der FC jemals hatte. Also das war ein unfassbares Fußballspiel in Göteborg damals. Also mit Elfmeterschießen. Und die Dänen waren dann irgendwann dran. Und wenn wir jetzt aber aufs Finale kommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und Van Basten verschießt den Elfmeter.
Genau, Schmeichel überragend gespielt.
Passiert halt. Ja. Übrigens der Vater Schmeichel, ne? Und an dieser Stelle. Ne?
Genau.
Peter Schmeichel.
Nicht aber wenn wir dann mal aufs Finale kommen, muss man ehrlich sagen, das wird ja heute so praktisch. Also die waren einmal bei McDonald's übrigens, die Dänen, nach dem Halbfinale gegen Holland. Einmal waren sie da. Es war schon alles seriös, wie die das gemacht haben. Und das Finale, das ist ja ein Wahnsinn, dass wir das Spiel verlieren. Also Deutschland hat 6 100-prozentige Torchancen. Sie verzweifeln allein an Peter Schmeichel. Und die Dänen schießen zweimal aufs Tor. Einmal.
Ja.
Faxe Jensen, der damals beim HSV gespielt hat, der hat beim HSV noch nicht mal einen Möbelwagen getroffen. Der knallt den Ball oben ins Kreuzeck, wobei da kann man über Foul gegen Bremer in der Vorarbeit nachdenken. Und das zweite Tor von Kim Wilford ist ein Handspiel.
Ja.
Also natürlich hat man sich für die Dänen noch gefreut, was da auch los war in Kopenhagen danach. Klar, aber dieses Spiel durfte eigentlich nur Deutschland gewinnen.
Also von den Torchancen her auf jeden Fall. Ich habe vor kurzem, das ist jetzt schon wieder einen Monat her, aber trotzdem habe ich da mal reingeschaut, 20-minütige Zusammenfassung, 18 Minuten nur Torchancen für Deutschland.
Ja, klar.
Wie das so ist, ich glaube, die hätten an dem Tag noch 3 Nächte weiter durchspielen können.
Genau.
Die hätten kein Tor gemacht, gibt es solche.
Nachher kam Thomas Doll noch rein, der hat auch Riesenalarm gesagt. Andi Thom kam noch rein, aber sie haben einfach das Ding nicht getroffen. Nee,
also wie vernagelt, und die Dänen haben es halt gemacht. Und ja gut, wer gewinnt und Tore schießt, hat eben recht. Ne?
Das siehst du aber mal, weil Deutschland so oft im Finale war und so oft weit gekommen ist, dass ein Vize-Europameistertitel wurde ja schon in der Öffentlichkeit als total, fast als Blamage bewertet. Ja,
vor allem, wenn du als Weltmeister hinkommst, mit dem Spruch von Franz Beckenbauer im Gepäck. Ne? Also da hat er ihm schon echt was aufgelegt. Und für Berti Vogts sicher keine einfache Zeit, obwohl es ja eigentlich jetzt kein Misserfolg war, Deutschland im Finale.
Ganz genau.
Aber dann gegen die Dänen und dann auch gegen die Big Mac Dänen, was ja definitiv nicht gestimmt hat. Das war bitter. Aber nun gut, am Ende Dänemark-Europameister, eine schöne Geschichte.
Eine super schöne Geschichte, wie das ganze Land gefeiert hat. Also toll. Ich finde es toll, dass Dänemark in dieser Ahnengalerie drinsteht.
Und in Köln selbst, man muss auch Jönne können. Und wir haben
den hat man es gerne gegönnt.
Den hat man es wirklich gegönnt. Und,
ganz genau.
Ja, gut.
Soll noch angeblich hübsche Mädels in Göteborg gewesen
sein. Habe ich auch gehört, aber von dir. Wenn du dich da noch erinnern kannst, aber das war bestimmt durchaus. Warst ja im Finale ja auch dabei.
Ja, klar, habe ich ja gesagt. Ja, ja.
Ja, damit schließen wir leider diese schöne EM, deine Jugenderinnerung, ab. Irgendwann mussten wir noch mal ein paar Fotos zeigen aus dem Privatfundus.
Ja.
Oder sind die unser Index?
Nein, ne? Nein, nein, nein. Die bringe ich mal mit.
Und damit gehen wir zur EM96. Und komischerweise, ich habe eben mal drüber nachgedacht im Vorfeld, was fällt mir als erstes zur EM96 ein? Mottram Hall.
Ja, stimmt, ja.
Warum Mottram Hall? Kennst du es noch?
Ja, das war das Hotel der Deutschen.
Das war das Hotel
in Manchester, glaube ich.
Ja, wo die unter anderem auch in die Sauna tatsächlich nackt gegangen sind.
Ja, das war ein Riesenskandal, ne?
Die deutschen Spieler, was dann einen großen Skandal ausmacht.
Weil die Engländer immer nur mit Unterhose reingehen.
Ja, da war man sich scheinbar nicht ganz einig von der Kleiderordnung her und ein Riesenskandal. Ne? Aber ansonsten, was fällt dir so als erstes ein?
Als erstes fällt mir tatsächlich ein, das Spiel England gegen Schottland. Das fällt mir aus zwei Gründen ein. In der Vorbereitung haben die Engländer in Hongkong und Australien geprobt. Terry Venables war der sehr charismatische Trainer.
Ja.
Tony Adams hat das sehr beeindruckend in seiner Biografie Addicted, also abhängig, beschrieben. Er hat ein halbes Jahr, obwohl er Trinker war, auf Alkohol verzichtet, weil er als Englands Kapitän was gewinnen wollte zu Hause. Ja, ja. Und die Engländer hatten eine unfassbare Mannschaft, finde ich. Und auf dem Rücken, also erstmal in Hongkong, haben die Spieler mit Journalisten gesoffen und es waren die ganzen Saufbilder, wie die da teilweise aussehen. Also die konnten richtig saufen im Boulevard. Und dann hat die Mannschaft so ein Cordon praktisch geschlossen gegen die Presse. Also die Yellow Press in England ist ja schon ganz schön hart. Und auf dem Rückflug haben sich halt Bilder ereignet. Paul Gascoigne hatte im Flieger Geburtstag und sie haben dieses Spiel Zahnarztstuhl gespielt.
Ja.
Du legst dich drauf und die anderen Mitspieler schütten Alkoholiker aller Art in dich rein. Deshalb hat er auch so gejubelt nach diesem Traumtor.
Ich hatte vorher einen Jubel gerade.
Über Colin Hendry drüber lupft und liegt dann da und sie spritzen ihm das rein, ihr Teddy Sheringham und so. Mhm. Und die zweite Szene aus diesem Spiel ist, dass Uri Geller, das war doch der, der bei Wetten, dass irgendwie Buntstifte oder der konnte doch irgendwie Löffel verbiegen und sowas. Genau. Ne, Buntstifte war was anderes. Der hatte, gesponsert von einer englischen Boulevardzeitung, sich in den Hubschrauber gesetzt und ist über dem Wembley-Stadion geflogen. Mhm. Und er hat behauptet, er hätte beim Stand von 1-0 beim Elfmeter der Schotten Gary McAllister den Ball verhext. Und es gibt Aufnahmen, die zeigen sogar, dass ganz kurz vor dem Schuss der Ball sich ein bisschen bewegt.
Nee.
Und McAllister scheitert an Seaman.
Oh nee.
Ja, und Uri Geller hat dann gesagt, er hat den Ball verhext. Also das ist die zweite Szene, die mir einfällt, beziehungsweise die zweite große Geschichte von dieser EM.
Irrsinn.
Ja, also, wirklich Irrsinn.
Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Was auch noch kommt, ist natürlich Football's Coming Home.
War gar nicht die offizielle Hymne?
Nee, das war, glaube ich, We're in this together
von
Simply Red, glaube ich.
Ja.
So, und das war dann aber die eigentliche Hymne.
Geil, immer noch für mich eines der besten Fußballlieder, das es jemals gab. Eigentlich das Beste.
Ja, ja? Also die haben das ja im Vorfeld schon gesungen, eine Stunde vor dem Spiel fingen die alle an und dann war das ganze Stadion. Also das hat dann schon für Gänsehaut gesorgt. Ja, der Fußball war dann auch zu Hause. Die Engländer haben auch eigentlich eine gute Figur abgegeben.
Die Engländer haben eine super Figur abgegeben. Die haben zwar im Eröffnungsspiel gegen die Schweiz 1-1 nur gespielt, das war nicht gut. Dann die Schotten geschlagen, die Holländer aus dem Stadion geschossen mit dem 4-1. Das eine Tor durch Kluivert beim Stand von 4-0 hat die Niederlande noch ins Viertelfinale gebracht, weil die Schotten mal wieder wegen eines Tores, dass sie übrigens nicht geschossen haben,
wieder
mal ausgeschieden sind. Ne?
Die Schotten sind
es hätte gegen die Schweiz ein Tor gereicht, um weiterzukommen.
Ja.
Du hast es gerade nochmal da. Ich glaube, es lohnt sich auch jetzt gar nicht einen Blick auf jede einzelne Vorrundengruppe nennen, weil die englische Gruppe war halt wirklich die Spektakelgruppe.
Ja.
Und man muss zu den Deutschen sagen, wenn wir da drauf kommen, wir sind mit einem richtig guten Spiel gegen die Tschechen ins Turnier gestartet.
Und wieder das Finale.
Ganz genau, ganz genau.
Am ersten Spieltag.
Haben dann im zweiten Spiel starke GUS oder Russen,
Russland. Das war, glaube ich, offiziell schon Russland.
Okay, genau, geschlagen. Und wären aber beim entsprechenden Ergebnis des Parallelspiels mit einer Niederlage gegen Italien, hätten wir nach Hause fahren können.
Ja,
weil da hat sich Arrigo Sacchi total vercoacht im zweiten Spiel. Der hat nämlich gegen die Tschechen verloren, weil er da schon Spieler geschont hat.
Ja.
Und es war grotesk, wie die Italiener uns an die Wand gespielt haben.
Ja.
Das Elfmeter verschossen, Köpke gehalten. Thomas Strunz hat, glaube ich, eine 6 bekommen im Kicker, der ja nicht zu Polemik neigt.
Nee,
der wurde eingedreht.
Ja.
Das war Wahnsinn. Wir haben uns wirklich da in die nächste Runde reingezittert, obwohl dadurch, dass die Tschechen dann spät noch getroffen haben, hätte sich dann auch so ausgegangen.
Ja, aber ich weiß noch, ich habe das in der Kneipe gesehen, in Köln mit einem Kumpel zusammen und wir haben dann ungefähr wie die Engländer uns da beruhigt, ne?
Ja.
Also auf englische Art gefeiert. Und aber es war dann trotzdem auch ein wirklich heftiges Erlebnis. Ich dachte, ich bin tausend Tode gestorben. Ich dachte, wir scheiden hier aus heute. Das geht gar nicht. Ne? Und du kannst hier gar nicht überstehen. Und du hast recht, die Italiener haben uns an die Wand gespielt.
Ja, und wie gesagt, falls einer jetzt nachguckt, dadurch die Tschechen noch spät den Ausgleich gegen die Russen gemacht haben, wären wir auch mit einer Niederlage weitergekommen. Aber die Italiener waren raus.
Aber in dem Moment
nicht. Aber die Italiener waren raus.
Und das ist jetzt der Witz. Ne? Im Nachhinein da, eigentlich haben wir da die Italiener schon das erste Mal rausgeschmissen. Ja. Aber zwar nicht viel zu beigetragen,
genau,
aber immerhin nicht verloren.
Also dass die Italiener mit der Mannschaft, also das muss man ganz ehrlich sagen, das war Wahnsinn. Der amtierende Vize-Weltmeister, ne?
Ja. Ja. Nee, und überhaupt mit absoluten Topstars gesehen. Von
AC Milan und sowas, ja.
Also da war ja auch die italienische Liga noch das
Nonplusultra.
Kann man schon sagen, das Nonplusultra, ja. Ja, und dann ging es halt dann in die Finalspiele, in die K.O.-Spiele. Und
da gibt es auch was Interessantes, erstmal zu dem Spiel der Engländer gegen die Spanier, weil es heißt ja, okay, wenn wir jetzt mal sagen, von der letzten EM, da haben sie ja auch gegen Italien verloren. Vorher haben die Engländer ja mal 2 Elfmeterschießen jetzt gewonnen. Aber ja, das erste damals im Viertelfinale gegen die Spanier, das haben sie auch gewonnen. David Simon war eigentlich ein guter Torwart beim Elfmeterschießen. Ja. Und es gibt auch diese Szene, dass Stuart Pearce sich den Ball holt,
Psycho,
der 99 verschossen hat, ja, knallt ihn gegen die Spanier rein und brüllt dann mit weit aufgerissenen Augen vor der Tribüne, give me the Germans. Ne? Also er wollte diese Revanche. Ich habe ihn übrigens in Katar im Hotel getroffen, ist mittlerweile Kollege bei einem englischen Radiosender. Ganz geiler Typ, am Pool viel mit ihm echt über Fußball geredet. Ja. Hat dann noch gesagt, also sowas wie Didi Hamann, was der vertragen kann, das hat er auch noch nie gesehen. Ja, darf man auch mal sagen, Didi kann schon ganz gut, ja.
Ja, müsstest du ja auch wissen.
Ja, ich war mit dem auch schon ab und zu mal da. Nur jetzt kann ich mich auf Stuart Pearce berufen. Ne? Ja. Und die Deutschen selber in einem wirklich knüppelharten Spiel gegen Kroatien 2-1 gewonnen. Ne? Also da wurde getreten von beiden Seiten, mein lieber Herr Gesangverein.
Das war eins der härtesten Spiele, was ich im internationalen Fußball so in Turnieren so mitverfolgt habe. Also ich würde sagen in den Top 10, ne, was so die härtesten Spiele angeht. Und das war auch, ich meine, Kroatien wurde damals so ein bisschen noch belächelt von der breiten Allgemeinheit. Ich glaube, die wahren Fußballkenner wussten, was das für eine Truppe war. Ja. Robert Jani,
Davor Šuker.
Ja, ne? Also eine absolute Top-Truppe, ne? Und das war nicht einfach. Da gab es Slaven Bilic, hat sich da auch einen schönen Zweikampf geleistet. Und
Ziege, ja klar.
Ja, da gab es auch diesen schönen Moment, schön in Anführungsstrichen, wo Jürgen Klinsmann, dem man das ja gar nicht zutraut, dann auch mal einen, ich glaube Robert Jani war es, komplett umgesetzt hat. Einfach so, nach dem Motto, mal ein Zeichen zu setzen.
Ja klar, also das war wie gesagt, von beiden Seiten war das mit enormer Härte und da haben wir auch mit richtig viel Glück gehabt.
Ja. Und einen überragenden Matthias Sammer. Ne?
Ja, Matthias Sammer so praktisch, der hat alles gemacht. Omnipräsent vom Libero bis nach vorne. Ist, glaube ich, auch zum Spieler des Turniers gewählt worden. Absolut zu Recht. Riesen-Europameisterschaft
gespielt. Auch Fußballer Europas.
Ganz genau.
Im Jahr, das war ja 96. Und also das war wohl für mich eines seiner besten. Er hat viele gute Länderspiele gemacht, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Und man hat ja nachher gesehen, was die Kroaten taugen, dann 2 Jahre später.
Ne? Hat sie uns
und,
rausgemacht.
Da haben sie uns relativ humorlos da rausgekickt. Und,
was mir noch einfällt zu den K.O.-Runde ist die Bogenlampe von Poborski gegen Vitor Bahia. Ne?
Ich habe gerade vor Augen, Karel Poborski.
Ja, der glaube ich aus 30 Metern den über Luft gefühlt. Ja, ne? Ja.
Wieder so ein Schwäg. Ne?
Ganz genau. So Schwäg, aber der andere Baum war halt so ein bisschen unspektakulärer. Dann haben die Tschechen nachher dann noch das Finale per Elfmeterschießen erreicht gegen die Franzosen. Ja. Aber wenn wir schon bei Elfmeterschießen sind, weil man ja heutzutage auch immer so ein bisschen, also man kann stolz darauf sein, weil die deutsche Mannschaft hatte ja brutales Verletzungspech, das muss man dann auch sagen. Oh ja. Berti Vogts hatte ja kurz vor 96, Lothar Matthäus war ja dann auch nicht dabei, auch wegen Verletzungsproblemen und weil sich eine neue Achse auch dann irgendwann geformt hat, hat dann Berti Vogts gesagt, der Star ist die Mannschaft, das ist immer so ein bisschen. Aber die Mannschaft hat ja echt einen guten Charakter. Spieler wie Dieter Alt sind über sich hinausgewachsen. Der natürlich nicht nur, das war auch nicht fair, den immer nur aufs Treten oder aufs Grätschen zu. Der konnte schon kicken. Der hat in der großen Werder-Mannschaft auch gespielt. Aber dieses Halbfinale durfte ich bei Magenta TV auch nochmal nachkommentieren.
In England, da müssen wir natürlich.
Und da müssen wir dann schon sagen, das ist dann, wenn ich sage, Glück gegen Italien, Glück gegen Kroatien. Eine deutsche Mannschaft, die sich wunderbar wehrt. Aber dieses Halbfinale durfte eigentlich nur England gewinnen. Also die Engländer auf dem Höhepunkt ihrer mit Seaman, mit Adams, mit Gazza, mit Paul Ince, mit McManaman, mit Shearer. Also eine wunderbare Mannschaft, die auch früh in 1-0 in Führung gehen.
Ja.
Dann macht Kunst den Ausgleich. Und wenn du dann da drauf guckst, was da eigentlich, also die Chancen waren fast alle bei den Engländern. Gazza, der einmal, wenn er sich den Fußnagel nicht schneidet und richtig durchläuft, das war ja Sudden Death, ne? Also es gab der Golden Goal. Wobei Kunst macht dann auch ein Tor. Da weiß ich gar nicht, warum das abgepfiffen wird.
Ja.
Aber das mussten eigentlich die Engländer gewinnen. Und dann Elfmeter. Guck dir auch die Elfmeter an. Alle ersten 10 sind drin. Der größte Druck für Stefan Kunz als Letzter zu schießen. Der von Reuter ist so lala. Also die sind alle brutal sicher geschossen. Die Engländer schießen. Und der Köpke sieht den Ball noch nicht mal. Ja. Aber den einen von Southgate, den hält er halt. Ne?
Ja, Southgate, der dann als Trainer Furore macht jetzt.
Genau.
Und, Aber damals, das war natürlich ein Moment, ne? So, dass, klar, das war riesig, wir haben gefeiert wie die Blöden und das war natürlich herausragend schön, aber du hast recht, die Engländer hätten es auch verdient
gehabt. Nee, in dem Moment, ja, aber sie waren die bessere Mannschaft, ja, das muss man schon sagen. Es gibt ja übrigens so einen geilen Werbespot der Engländer, irgendwie ist Gareth Southgate, David Beatty, Vercel, ich glaube Pierce und so sitzen irgendwie zusammen in einem Restaurant und dann bestellt einer, kommt zu unserem Tisch. Da sitzen dann all die Elfmeterversager der Engländer in den 90ern.
Ja, ja.
Sie können sich ja so wunderbar selbst auf die Schippe nehmen. Ne? Was heißt Versager? Also wer da hingeht, da habe ich schon größten Respekt davor. Ja, ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Das ist schön. Ne? Die Werbung, die muss ich mir nochmal angucken.
Ja, ja,
die gibt es
ja
bestimmt auf YouTube.
Ja, glaube ich, gibt es. Ja, genau. Ja,
also herrlich. Ja, und dann kam es ja zum Finale und dann waren halt die Tschechen wieder da. Ne? Die
genau.
Die sich halt durchgesetzt haben, wie du schon gesagt hast, gegen die Franzosen. Am Ende war es aber auch ein Elfmeterschießen.
Genau.
Nach einem ziemlich schmucklosen.
Ja, also konnte gar nicht an das andere Halbfinale ran. Ja, und wir lagen 0-1 zurück.
Ja.
Elfmeter, Patrick Berger nach einem Foul von Sammer. Und dann hat sich wohl Berti Vogts an seine Frau erinnert, an seine damalige Frau, die gesagt hat, nimm den Bierhoff mit, der überhaupt nicht in der Mannschaft, der fand irgendwie gar keine Bindung, der spielte ja in Italien, der konnte klug daherreden, der sah auch noch ganz gut aus mit seiner Föhnwelle.
Ja.
Das war so nicht everybody's darling.
Nee, nicht wirklich.
Nee, und dann kam er rein, hat erst von Ziege den Freistoß reingeköpft. Ja, und das entscheidende Tor, da streitet man sich ja heute noch darüber, wussten eigentlich alle, dass das Spiel damit entschieden war.
Ja.
Zum Glück ist Kunz nicht noch rangegangen, der wäre nämlich im Abseits gewesen, aber man muss natürlich auch über den armen Peter Kuba sprechen, weil der ist zwar leicht abgefälscht noch, aber den muss er natürlich halten.
Sollte er haben, ja. Also es gab da einige Geschichten in dem Spiel. Hat nicht Sammer noch einen Foul begangen? Das war der Elfmeter. Ne?
Ja.
Das wollte ich gerade fragen, ob es Sammer war. Das war aber kein Elfmeter, der war ja vorher. Ne?
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Das war so ähnlich wieder auf der Linie wie damals auch im EM-Finale 80. Das hatten wir auch schon. Aber ich glaube, er hatte sogar Glück, dass er keine rote Karte bekommt.
Ja. Also rote Karte wäre wahrscheinlich eher verdient gewesen als der Elfmeter.
Ja. Das kann ich jetzt gar nicht mehr ganz genau vor Augen. Aber dass es hätte rot geben müssen, da bin ich mir fast ziemlich sicher.
Also ich habe es jetzt nicht vorher nochmal angeguckt, aber ich habe da sowas, ne, da ist, du kennst das im Hinterkopf, irgendeine Erinnerung. Ich habe mir aber auch viel von der Erinnerung an dem Abend, das sage ich jetzt mal ganz offen, total weggesoffen. Also das war wirklich das eine Endspiel und Finale, wo ich anschließend, aber auch 90 war doch gar nicht so extrem, aber 96, da war ein Kumpel bei mir, ich war sowieso Single, ne, und dann sind wir noch nach Köln gefahren und dann...
Hast du da noch Fotos von dem Abend?
Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Es gab auch noch keine Selfies, sonst gibt eine schöne Geschichte dazu, also keine Handys. Also wir haben am ruhenden Verkehr, also das Steinauto auf dem Ringen gefeiert, was man so macht, ne? 6 Uhr morgens. Ne? Und ich hatte damals eine kurze Phase, wo ich bei Ford gearbeitet habe und bin dann, weil ich um 6 Uhr Dienstbeginn hatte, habe mit dem Auto dahin, mit dem Taxi dahin fahren lassen, damals ganz gut Geld gehabt, war kein Problem. Ich war Sternhagelgranaten voll. Und ich habe natürlich vorher keinen Urlaub genommen, das war ja alles spontan. Ne? So, und bin dann halt dahin, gehe zu meinem Chef, den ich eh nicht leiden konnte, und der kam an, was ist denn mit Ihnen, Sie sind ja sternhagelvoll. Ja, ich sagte, das ist richtig, Deutschland ist Europameister, ich habe gefeiert und ich nehme jetzt einen Tag Urlaub. Dann kannst du mich mal, du blöder Hund. So ungefähr habe ich das zu dem gesagt, weil wir mochten uns nicht.
Ne? Ja?
Es war eh schon klar, dass ich da aufhöre, ne? Weil ich gesagt habe, da will ich nicht bleiben, will in die IT-Branche zurückgehen und habe genau das gemacht. Also deswegen auch eine kleine persönliche Anekdote an ein herbes Besäufnis, um es jetzt mal ganz klar zu sagen, habe ich danach auch in der Form, glaube ich, nie wieder so gemacht.
Ja, gut, aber wir sind letztes Mal Europameister.
Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Ich wusste wahrscheinlich damals schon,
genau,
das wird
der dritte Titel, ne?
Ja, also zum Beispiel die WM 2014 habe ich 4 Kölsch getrunken an dem Abend. Ne? Ja.
Also das war deine Europameisterschaft.
Ja, das war dann meine Europameisterschaft, obwohl witzigerweise keiner vom FC dabei war, aber das war mir in dem Moment scheißegal.
Echt? Hast du das sogar mal vergessen können für den Moment?
Ja, aber wir hatten immer ein paar Ex-Spieler dabei. Ah, okay. Thomas Hessler und, naja, Jürgen Kohler ist ja kurzfristig ausgefallen. Ne? Der hat doch, glaube ich, einen
Namen. Ja, im ersten Spiel, genau. Spiel. Aber man muss insgesamt sagen, das kann man, glaube ich, als Fazit dazu sagen, die Engländer haben das überragend gemacht. Es war mit 16 Mannschaften dann auch eine Größenordnung, die dem Ganzen eine Bedeutung gegeben hat. Es war eine unfassbare Stimmung und für die Engländer ist dieser Sommer eigentlich das, was unser Sommermärchen 2006 war, ist die 96er Europameisterschaft.
Zu Recht, war ja auch eine tolle Stimmung, die auch rüberkam.
Absolut.
Also es war eine Fußballstimmung.
Ganz genau, in allen Stadien.
Ja, und das hat mir auch sehr gut gefallen und na gut, nebenbei, wenn der Titel dabei rumspringt, Um jetzt noch mal klar zu sagen, natürlich sollte man nicht so viel Alkohol trinken. Ich schäme mich aber trotzdem nicht.
Und, ne, brauchst du dich auch nicht. Und eins noch, Jens Todt wurde ja nachnominiert. Die haben die Regularien aufgeweicht. Er saß dann doch nur auf der Tribüne. Ja. Und Oliver Reck hatte ein Feldspielertrikot, war für ihn vorbereitet, dass er hätte noch eingewechselt werden können.
Ich weiß noch, bei der PK hat Berti Fuchs das noch so erklärt. Ja, Oliver Reck hat seine Stärken im Zweikampf.
Ja, ja, genau. Aber das darf man auch mal sagen, vielleicht als mein Schlusssatz, Berti Fuchs wurde ja oft belächelt in Deutschland. Ich glaube, er hat sich manchmal auch schwer selbst gemacht, weil er mit den Medien einfach gar keinen Kompromiss gesucht hat. Aber er wurde auch immer mit der Lichtgestalt Beckenbauer verglichen. Und als Spieler, der konnte nicht nur treten, der konnte auch richtig kicken. Das muss man auch mal ganz klar sagen, auch wenn du das wahrscheinlich ungern zugeben möchtest. Als Spieler war der absolute Weltklasse und als Trainer in zwei Europameisterschaften, zweimal im Finale und einmal das Ding gewonnen. Das darf man ruhig auch mal anmerken.
Der Titel war auch seiner.
Ja.
Und zwar mit einem ganz großen Anteil und von daher allerhöchsten Respekt vor der Leistung von Berti Fuchs, ohne Frage. Thomas, damit sind wir nicht nur...
Du musst zum Flughafen.
Genau, und damit sind wir nämlich nicht nur für heute durch, weil leider, der Thomas hatte ja damals auch die Riesenidee, nachdem wir diese WM-Sonderreihe gemacht haben, jetzt auch die EM durchzustarten. Nur, ich sag mal, das hattest du vor 2 Jahren gesagt, da hattest du deine Terminpläne für das Jahr 2024 noch nicht im Kopf.
Aber es ist halt trotzdem eine Ehre, das mit dir machen zu dürfen.
Ja.
Und vielleicht versuchen wir es dann vor der nächsten WM nochmal. Und wenn du mich dann, ich habe ja einen sehr guten Vertreter.
Ja, der jetzt, Julian Witze
genau, wird übernehmen. Jetzt fliege ich jetzt gleich nach Bologna, noch Vorbereitungsspiel Italien gegen die Türkei. Und ich melde mich dann meinen unregelmäßigen Abständen aus Herzogenaurach.
Wir können ja dann auch mal, wenn irgendwann die EM Geschichte ist, dann
können wir nochmal einen Sonderpodcast machen.
Dann kommt der Julian, machen wir mal zur dritten Runde, weil der wird die EM ja auch als Reporter begleiten.
Ja.
Also von daher haben alle was zu sagen. Und Thomas, dann danke ich dir auf jeden Fall für diese tollen Momente, die wir gerade heute
Das war schön, mit Frivolen.
Ja.
Also macht das gut, ne? Ich laufe direkt aus dem Bild. Tschüss.
Alles klar. Ciao. Mach's gut.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.